Klima in Bewegung, Klima in Bayern. Das wöchentliche Klimamagazin von Klimabewegten für besseres Klima. Jeden Mittwoch kurz nach 18 Uhr im aktuellen LoRa-Magazin hier bei LoRa München. Klima in Bewegung.
Wow, we just received the official numbers. There are currently 35,000 people here in the city.
Ja, und diese Jubelstimmung aus Lützerath nehmen wir heute mit rein, denn jemand, der vor Ort war, ist heute auch mit in dieser Sendung. Hallo Uli.
Hallo zusammen. Hallo Fabian.
Ja, Uli, du warst da und hast uns schon diesen kleinen Mitschnitt von Greta Thunberg mitgebracht. Die Stimme erkennt man ja auf Englisch, hat sie gerade gesagt. Es sind 35.000 Leute da gewesen an diesem Tag, an diesem Samstag, als du auch vor Ort warst. Wie war es denn?
Ja, es waren voll. Das sind ja die offiziellen Zahlen. Man müsste eigentlich vielleicht noch ein paar dazu nehmen. Es war wirklich von allen Seiten strömten die Leute herbei, trotz dem Regen, trotz dem Wind. Das war also faszinierend. In Köln war noch nichts los, der Zug aber dann nach Hochneukirch war rappelvoll. Man hat Busse überall gesehen, Autos, und über die Felder liefen sie aus allen Richtungen zu dem Versammlungspunkt. Und es gab vorher in den Tagen davor schon Demos und auch danach, aber das war mit Abstand wirklich die größte.
Ja, und über die werden wir heute berichten. Du hast einige O-Töne mitgebracht. Außerdem haben wir auch noch andere Themen. Und zwar müssen wir kurz über das Extremwetter berichten. Diese Feierstimmung von damals können wir ja auch leider nicht mitnehmen, denn Lützerath ist mittlerweile geräumt. Und wir hören auch noch mal kurz von Wolli, der war am Freitag letzte Woche im Interview bei mir, und ich habe mir gedacht, nachdem er aus der Ingewahrsamnahme unter dem Polizeiaufgabengesetz, da war er mit drunter unter denjenigen, die am längsten in Haft bleiben sollten oder beziehungsweise in Sicherheitsgewahrsam, der ist auch nach Lützerath gekommen, und ich habe ihn gefragt, wie er da hingekommen ist. Das alles hören wir jetzt gleich. Starten wollen wir aber mit dem Extremwetter. Ja, und Extremwetter, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal kein Extremwetter hatten. Wir haben letzte Woche kurz, habe ich angesprochen, dass Kalifornien ordentlich getroffen ist im Nordosten. Im Nordwesten ist dort Schneechaos, im Rest regnet es extrem stark, überall ist Schlamm. Präsident Biden hat jetzt den Notstand bzw. den Katastrophenfall verhängt. Außerdem haben wir Zahlen zu 2022. Dort hat die Münchner Rück jetzt eine Berechnung aufgestellt, dass es 270 Milliarden Dollar an Schäden durch Extremwetter gab im Jahr 2022. Was auch nochmal ein Hinweis darauf ist, was häufiger hier an der Stelle gesagt wurde, nämlich die Prävention kostet nicht unbedingt Geld, sie spart uns Geld in der Zukunft. Aktuell gibt es auch noch wieder Hochwasser in NRW, in Nordrhein-Westfalen also und Hessen, aber auch in anderen Ecken Deutschlands ist es ziemlich nass, ziemlich viel Wasser, was da runterkommt, Stürme an der Nordsee, und ein bisschen was davon hat der Uli mitbekommen bei der Schlammschlacht um Lützerath, und um die geht's jetzt. Ja, Uli, ja. Schlammschlacht.
Ja, wie schon angekündigt, es hat geregnet, es hat gestürmt. Die Wiese, die mal eine Wiese war, war innerhalb von kürzester Zeit ein Schlammmeer. Wenn man 5 Minuten mal stillstand, war man festgesaugt und musste sich erst wieder befreien. Das hat die Leute aber nicht abgehalten, und in Scharen sind sie eben herbeigeströmt. Und Hintergrund ist ja dieser Kohlekompromiss, den die Landes- und Bundesregierung mit RWE im Herbst letzten Jahres ausgehandelt hatte.
Wir haben berichtet.
Und wie so oft, es gibt verschiedene Studien zu diesem Thema. RWE hat natürlich seine eigenen. Und eine der Behauptungen von RWE ist ja, dass sie die Kohle unter Lützerath braucht, sogar diesen Winter. Und jetzt können wir mal reinhören in die verschiedenen Statements. Zum Beispiel David Dresen ist einer der Anwohner in dem Ort Kuckum, der auch für alle Dörfer bleiben, seit Jahren aktiv ist. Und ja, hören wir mal, was er zu dieser Behauptung sagt, dass diese Kohle gebraucht wird.
Die Kohle unter Lützerath wird in der kurzen Frist gebraucht. Der superkluge und sehr smarte Robert Habeck sagt das in der Tagesschau. Schauen wir mal auf das Gutachten der Landesregierung. Das auf RWE-Zahlen beruht, steht im Gutachten. 170 Millionen Tonnen Kohle kann man fördern vor Lützerath. 25 Millionen Tonnen Kohle, sagt die Landesregierung, brauchen wir pro Jahr. Hey, Herr Habeck, Sie können bestimmt rechnen. 170 durch 25, da kommt eine Zahl mit einer 6 vor dem Komma raus. Das sind 6 fucking Jahre, die wir ohne die Kohle unter Lützerath gar kein Problem hätten. Das ist eine dreiste Lüge.
Ja, da ist der Wind zu hören und auch die Stimmung vor Ort. Also gereizt trifft's, glaube ich, ganz gut.
Ja, die Grünen waren jetzt nicht sehr beliebt. Man hat auch öfters festgestellt, dass man dankbar ist, dass man keine Fahne der Grünen sieht, sondern eben andere Fahnen von anderen Organisationen. Ja, das Kohlethema zieht sich eben durch die ganze Veranstaltung. Greta Thunberg ist ja auch aufgetreten und hat auch kommentiert, warum man Kohle eigentlich noch im Jahr 2023 meint zu brauchen.
But the people in power have not been listening. And this is just yet another example of that. How is this possible? In the year 2023, how can we still be continuing down this path that we know leads us nowhere? How is that possible?
Wie ist das möglich? Wie können wir immer noch diesem Pfad der Zerstörung folgen, obwohl wir wissen, was notwendig wäre? Fragt Greta Thunberg da auf der Wiese vor Lützerath, oder?
Richtig, genau. Es gab sehr viele Redner. Greta hat nur kurz gesprochen. Es gab viele Beiträge eben. Jens Sannig von der Klimaallianz ist aus dieser Region auch. Er ist nämlich Superintendent der evangelischen Kirche dort, genau in dem Kirchenkreis, in dem alle diese drei Tagebaugebiete, also Garzweiler, Hambach und Inden, liegen. Und er benennt auch Alternativen zur Braunkohle, die eigentlich in der gesamten Bevölkerung schon akzeptiert und auch gefördert werden wollen.
Nein zur Braunkohle. Wir brauchen keine Kohle zur Verstromung. Die Alternativen sind längst dafür da. Dafür kämpfen wir. Und wir haben gedacht, wir müssten hier nicht mehr heute zusammenkommen. Wir haben gedacht, wir sind in der Region weiter. Und wir haben die Kohle hinter uns gelassen. Wir überlegen, wie die Region sich neu entwickeln kann, wie die Strukturwandel funktionieren kann, wie wir mit erneuerbaren Energien hier in der Region arbeiten können. Und dann zwingt man uns wieder in diese Auseinandersetzung. Das ist nicht gut für die Region, nicht gut für die Menschen.
Ja, jemand aus der Region, der spricht. Normalerweise hört man ja immer, es geht um Arbeitsplätze, es muss irgendwas erhalten bleiben. Aber es waren scheinbar nicht nur Münchnerinnen da, auch wenn ich das richtig gehört habe, 250 Leute mit dir angereist sind.
Die habe ich jetzt alle gar nicht gesehen. Ich habe selbst die von den Parents gar nicht mehr getroffen. Es war so dermaßen unübersichtlich und auch das Mobilfunknetz ist irgendwann zusammengebrochen, dass man sich nicht mehr verabreden konnte. Aber das hat mich auch gefreut, dass es dann eben so viel geworden sind.
Vielleicht können wir auch nochmal drüber reden, wie denn die Anreise war. Es gab Busse aus München. Wir hatten das in der Woche davor berichtet. Und dann irgendwann ging die Nachricht über diesen Telegram-Ticker Klima 089, dass es jetzt doch 6 Busse werden, die aus München losfahren. Wie war es für dich?
Ich bin mit dem Zug allerdings gefahren, muss ich zugeben. Ich hatte so meinen eigenen Anreiseplan. Ich wollte auch ursprünglich die letzte Meile dann mit dem Fahrrad machen, weil ich schon befürchtet hatte, dass die Nahverkehrszüge dort dann aus allen Nähten platzen. Ich habe es dann wegen dem Regen doch nicht gemacht und tatsächlich, die Züge sind aus allen Nähten geplatzt. Einer ist dann liegen geblieben auch. Alle Leute mussten also nochmal in einen neuen Zug hinein. Aber letztendlich sind doch alle angekommen.
Hat geklappt. Und es dann habt ihr diese Anwohner auch noch vor Ort getroffen, die Alternativen angesprochen haben. Das war wahrscheinlich nicht das einzige Thema des Tages.
Ja, es geht zum Beispiel auch um eine Äußerung von Robert Habeck, der sagt, Lützerath sei das falsche Symbol. Wir können uns mal vor Augen führen, diese jetzt 280 Millionen Tonnen, die jetzt nach diesem Kohlekompromiss noch gefördert werden dürfen, das entspricht ungefähr der gleichen Menge CO2. Und wenn man sich mal vor Augen hält, dass Deutschland noch ein Restbudget an CO2 von 3.100 Millionen Tonnen hat, dann reden wir also über knapp 9% des deutschen Gesamtbudgets. Und das ist ein ordentlicher Batzen. Und daher ist das Thema eigentlich doch relevant. Und es geht ja nicht nur um den Ort, es geht um die Kohle darunter. Und wenn die zur Verstromung kommt, haben wir eben enorme Mengen an CO2-Ausstoß.
Das ist ganz schön massiv, auch wenn man sich vorstellt, dass Kohle eigentlich 1:1 umgerechnet werden kann in CO2-Ausstoß. Das ist jetzt in letzter Zeit rumgegeistert. Was sind dir denn noch für Rednerinnen in Erinnerung geblieben?
Ja, zum Beispiel Sophie Richter von Greenpeace hat dieses Thema angesprochen. Auch warum machen das die Leute? Ist es das ein Hobby oder ist es irgendwie so eine individuelle Präferenz, sich in den Schlamm zu stellen und im Regen zu stehen? Sie hat das nochmal erklärt.
Nein, Lützerath ist nicht ein falsches Symbol, wie Robert Habeck die Tage zu zitieren gibt. Hier vor Lützerath verläuft die 1,5 Grad Celsius Grenze. Die Kohle unter Lützerath muss im Boden bleiben. Manchmal denke ich mir, es ist doch alles absurd. Alles, was wir fordern, ist, dass PolitikerInnen und damit Konzerne sich an die eigenen Verpflichtungen halten. Es geht hier nicht um individuelle Präferenzen oder ein neues Hobby junger Menschen. Nein, es geht um das, was zahlreiche WissenschaftlerInnen seit Jahrzehnten fordern. Es geht um das Einhalten planetarer Grenzen und eine lebenswerte Zukunft. Und das weltweit.
Also planetare Grenzen, unsere Zukunft, und du warst mittendrin, Uli. Ja, es ist auf jeden Fall immer Stimmung zu hören im Hintergrund.
Ja, die Stimmung war aufgeheizt. Natürlich, wie gesagt, schon die Grünen sind im Fokus. Natürlich muss man jetzt auch die CDU mit ins Boot holen bei dieser Kritik, weil die war genauso beteiligt bei diesem Kompromiss. Und RWE ist natürlich im Fokus mit seiner Vorgehensweise. Vielleicht können wir auch mal kurz über die Polizeipräsenz an sich sprechen. Also es war faszinierend, wie viele Polizeiwägen an einem vorbeirasten, immer zu verschiedenen Orten. Lützerath selber war ja circa 800 Meter weg. Das heißt, ich habe gar nicht so mitgekriegt, was dann so im Laufe dieser Veranstaltung dann hinten an dem Zaun noch passiert ist. Da gab es ja dann die Rangeleien und Schlägereien mit der Polizei, die diesen abgesperrten Bereich um das Dorf Lützerath geschützt haben. Ja, Jens Sannig von der Klimaallianz hat auch nochmal einen ganz praktischen und vielleicht auch sogar pastoralen Vorschlag gehabt, was denn eigentlich diese 5000 Beamten hätten machen können.
Ich hätte mir gewünscht, die Landesregierung hätte nicht 5000 Polizistinnen und Polizisten geschickt, sondern 5000 Beamtinnen und Beamten, die mit den Menschen in der Region reden, die hören, was wir für Ideen für diese Region haben, die verstehen, dass wir längst in unseren Köpfen die Energie haben, die gebraucht wird als Energie für morgen. Wir haben das alles längst aufgeschrieben. Wir könnten das sofort umsetzen.
Sofort umsetzen, das wäre doch mal was.
Ja, Windräder stehen dort schon auf diesen Feldern. Zum Teil werden sie auch wieder abmontiert. Das ist ja das Absurde, weil dieser Bereich dann abgebaggert werden will. Das heißt, wir opfern erneuerbare Energien für diese dreckigste Form, nämlich diese Braunkohle. Das muss man sich vor Augen halten.
Ja, von diesem Polizeieinsatz, 5000 PolizistInnen, hat man ja auch noch einiges gesehen. Die Schlammschlacht vor Lützerath. Ich habe ja auch davor nochmal mit Molly geredet, der anreisen durfte, dass er diese, er hat es beschrieben, diese doppelte Zaun, diesen doppelten Zaun, berittene Reiterstaffeln und so weiter und so fort. Also es war schon einiges vor Ort, was das angeht. Was ist denn dein Fazit? Weil Wollis Fazit war damals, es bringt ja nichts, ihr schaut nur noch beim Sterben zu, jeder, der jetzt da anreist.
Ja, es war natürlich schon ein bisschen dadurch gedrückte Stimmung, dass man schon gemerkt hat, von dem Ort ist nicht mehr viel zu sehen. Also im Vergleich zu einem Jahr waren nur noch die Hälfte der Bäume zu sehen von der Ferne aus. Und also der Ort selber ist natürlich jetzt verloren. Um den Ort selber geht es ja auch, wie gesagt, gar nicht. Es geht um die Kohle darunter. Und man muss befürchten, dass jetzt also in den nächsten Wochen abgebaggert wird. Allerdings, es gibt einen kleinen Lichtblick. Es hat sich nämlich gezeigt, wenn jetzt da die Bagger voranrücken, 200 Meter hinter Lützerath, werden sie eigentlich schon erstmal wieder festhängen. Dort liegen mehrere Grundstücke, zu denen RWE noch keinen Zugriff hat. Die sind noch nicht im Besitz von ihnen. Und die Besitzer wehren sich auch gegen einen Verkauf und die mögliche Enteignung. Und man munkelt bereits, dass dieser Prozess bis 2025 weitergehen wird. Und ja, also so schnell wird es dann im Sinne von RWE doch nicht weitergehen können.
Das sind ja zumindest einigermaßen gute Nachrichten. Wie war denn dein Gefühl in den Reden, in den Reaktionen? Was bleibt von Lützerath, wenn dieser Ort jetzt bald dem Erdboden gleichgemacht ist und danach noch drunter einfach weg ist?
es bleibt, glaube ich, doch ein gewisses Identifikationssymbol jetzt für alle diese Gruppen, die dort waren. Also diese verschiedensten Gruppen, angefangen von einfachen Eltern, die einfach nur mit ihren Kindern vorbeigeschaut haben, bis zu den gut organisierten Gruppen wie den Fridays natürlich, auch alle Dörfer bleiben. Letzte Generation, Extinction Rebellion. Und einige behaupten auch sogar, dass dieses Lützerath das Hartz IV der Grünen werden könnte, weil sie eben im Klimaschutz jetzt hier eine Zerreißprobe liefern.
Wahnsinn. Also einiges erlebt da. Wie bist du wieder zurückgekommen? Musstest du dich erstmal vom Schlamm befreien?
Das ging so. Ich bin zum Glück nicht hingefallen. Aber wenn man Leute gesehen hat, die da einmal reingerutscht sind, dann sah man wirklich schlimm aus. Und ich hatte zum Glück auch Wechselklamotten für einmal komplett neue Garnitur, damit ich den Zug in einem halbwegs ordentlichen Zustand hinterlasse.
Mit welchen letzten Worten von den Redebeiträgen möchtest du dich dann verabschieden von dieser Geschichte Lützerath?
Vielleicht nochmal von Greta Thunberg, die ordnet das natürlich aus ihrer Perspektive ein, in einem eher globaleren Kontext und erinnert daran, dass es diese Art von Kämpfe, die wir jetzt da erlebt haben, natürlich in vielen, vielen anderen Regionen der Welt gibt, mit ähnlicher Brutalität, muss man vielleicht auch sagen. Und das Thema bleibt also immer gleich und hören wir mal kurz rein.
Similar things are happening all over the world and we need to make sure that those events also get this amount of attention. We need to connect these struggles and we need to stand united and stand in solidarity. People all over the world are currently following what's happening here. And that is just another sign of how connected we are.
Wie verbunden wir doch alle sind. Ja, wir haben jetzt gerade nochmal Greta Thunberg gehört. Und bevor wir jetzt dann gleich nochmal von Wolli hören, hast du noch einen Veranstaltungstipp für diese kommende Woche? Gleich nach dem Breaker.
Ja, es geht um Kipppunkte, aber diesmal um soziale Kipppunkte in der Wissenschaftskommunikation und auch allgemein. Was bringt dann plötzlich ein Großteil der Menschen dazu, sich mit dem Klimaproblem zu beschäftigen und ihr Verhalten zu ändern? Und dazu findet eine Diskussion am kommenden Montag, 23. Januar, 18 bis 19.30 Uhr in der LMU, in der Geschwister-Scholl-Universität am Geschwister-Scholl-Platz 1 statt, in der großen Aula. Mit dabei Harald Lesch, Claudia Treidel-Hoffmann und Martin Herrmann.
Also gut besucht, schaut vorbei in der LMU am Geschwister-Scholl-Platz. Mit Harald Lesch und anderen. Und jetzt gleich geht's weiter. Ja, und ich habe am letzten Freitag, also kurz vor der großen Demo, zu der der Uli damals schon aufgebrochen ist, noch mit Wolli gesprochen. Wolli hatten wir mehrfach bei uns im Interview. Er ist ein Scientist in der Rebellion, also Scientist Rebellion, war dann mit dem Aufstand der letzten Generation oder mit der letzten Generation viel unterwegs und ist dazu oder deswegen mehrfach in Gewahrsam genommen worden, zuletzt dann am 5. Dezember, wenn ich mich recht erinnere. Und ich habe eine Nachricht von ihm bekommen, dass er jetzt wieder frei ist und in Lützerath war. Das ganze Interview findet ihr noch auf unserer Webseite. Ich fand allerdings den Teil, den wollte ich euch nämlich nochmal zeigen, die Frage, wie ist er denn da eigentlich gekommen und wie ist er eigentlich wieder freigekommen und wann war das so? Denn eigentlich war die Aussage, er bleibt bis 5.1.
Seit dem 21. Hintergrund ist der, ich habe angegeben, dass ich ja Weihnachten mit meinem Sohn verbringen möchte und deswegen die nicht länger als bis zum 21. in Aktion sein werde. Es gab dann diverse sonderbare Entscheidungen von dem Haftrichter in dem Beschluss. Der hat mich dann halt trotzdem, dass die Polizei beantragt hat, mich bis zum 12. in Haft zu nehmen, entschieden. Also bis zum 12.12. in Haft zu nehmen, hat er entschieden, mich bis zum 5.1. zu inhaftieren. Mit quasi einem Freigang über Weihnachten, also vom 24. bis zum 27. Und das hat dann der ersten Haftüberprüfung nicht standgehalten. Durfte ich also am 21. quasi gehen. Die Frage war nur, ob ich dann am 27. wiederkomme, wieder in den JVA Stadelheim gehen muss. Da kam dann die Frage, was ich denn ab dem 27. machen werde. Und meine Antwort war, ich werde meine Aktionen in und um Lützerath und Köln fortsetzen.
Und dann wurdest du entlassen?
Genau.
Also das Problem war für Bayern erledigt und deswegen durftest du raus.
Ja, man könnte es lustig ausdrücken, ja, das ist wie beim Wilden Westen, wenn der Sheriff quasi bis zum Ortsausgang begleitet. Aber ja, das bayerische Polizeiaufgabengesetz gilt halt nicht in Nordrhein-Westfalen.
Das bayerische Aufgabengesetz gilt nicht in Nordrhein-Westfalen. Die Klimakrise gilt allerdings global. Wir haben heute darüber berichtet. Wir, das sind der Fabian, also ich und
Uli Türk, hallo.
Hallo Uli, nicht nochmal hallo, sondern eher. Tschüss, wir verabschieden uns von dieser Sendung. Schwerpunkt war Lützerath mit einem Bericht von vor Ort. Und bis zum nächsten Mal verbleiben wir mit
Bleibt in Bewegung.